Börsenplatz. Der Podcast rund um die Finanzwelt.
Hallo und herzlich willkommen am Börsenplatz. Ich bin Sven Schumann und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. In dieser Folge möchte ich mich mit Corporate Influencing in der Finanzwelt befassen. Mich interessiert, wann es sinnvoll ist, was es bringt und wie man es angehen kann. Darüber spreche ich heute mit Jürgen Schmidt. Er ist Corporate Content Creator und Influencer bei der Deutschen Bank und das Gesicht der Expedition Finance, einem Finanzbildungsformat der ganz besonderen Art. Ganz herzlich willkommen am Börsenplatz, lieber Jürgen.
Ja, danke schön, Sven.
Schön, dass es geklappt hat mit dem Termin. Du bist nicht so leicht zu bekommen.
Weil die Leute denken immer, ich bin so viel unterwegs. Ich bin auch mal hier und ich bin auch froh, dass es jetzt endlich mal klappt. Wir laufen uns ja doch des Öfteren über den Weg.
So ist es. Und dann haben wir gesagt, wir machen mal einen Podcast zusammen und reden über dieses Thema, das uns beide bewegt. Dein Markenzeichen ist der Bart. Der hat dir den Spitznamen der Bankbart eingebracht und man trifft dich selten ohne Hoodie. Ich glaube, vielleicht noch irgendwo in Bad Vilbel in der Mitte am Wochenende. Aber dein Hoodie ist dein Markenzeichen. Ich kenne dich mit einem blauen, mit einem rosanen und heute bist du mit einem weißen Hoodie da. Du bist von deinem optischen her alles andere als ein typischer Mitarbeiter der Deutschen Bank.
Ja, höre ich öfters. Das mit dem Hoodie ist im Übrigen ein sehr schöner Punkt. Meine Familie ist da ein bisschen kritisch. Die kontrolliert sogar meinen Urlaubskoffer, wenn wir wegfliegen, dass da nicht so viel Deutsche Bank-Zeugs drin ist. Sie sagen, du hast auch andere Klamotten. Stimmt, aber ich trage die einfach gar nicht. Und mit ein bisschen Glück erwischst du mich sogar samstags auf dem Markt in Bad Vilbel mit dem blauen Hoodie. Weil der liegt dann einfach noch von der Woche da und bevor der in die Wäsche kommt, kann ich den nur noch mal anziehen.
Großartig, aber die Frage, die sich für mich da direkt anschließt, ist, bist du eine Erfindung der Kommunikationsabteilung der Deutschen Bank, die mal sich gedacht hat, wir kreieren eine Person mit einem Outfit, das so ganz untypisch ist für uns, um ja vielleicht auch in einer jungen Zielgruppe etwas cooler rüberzukommen?
Ui, das wäre schlimm, wenn das so weit gekommen wäre. Ich bin wirklich ein Naturgewächs der Bank und bin 1993 eingetreten. Ich habe eine ganz klassische Ausbildung bei der Deutschen Bank Filiale Aschaffenburg gemacht, weil da komme ich ursprünglich auch her. Das war so der glückliche Moment meiner Eltern, dass sie gesagt haben, ach, der Bub lernt wenigstens mal was Vernünftiges. Und meine Eltern mussten sogar den Ausbildungsvertrag noch unterschreiben, weil ich kurz vor dem 18. Geburtstag die Zusage bekommen habe. Also noch nicht mal das Abitur in der Tasche, aber es war Grundvoraussetzung. Bin dann nach 2 Jahren Lehre sehr schnell nach Frankfurt gekommen, war ein Jahr später sogar schon Börsenhändler, deswegen Börsenplatz. Sehr schön, dass wir uns hier treffen. Das ist ja die alte Heimat so gesehen. Und durfte auch über 2 Jahre Parketthandel machen. Bin dann aber auch ins Büro gewechselt mit sehr vielen Bildschirmen. Habe dort insgesamt 22 Jahre dann auch handeln dürfen. Und im 2018 gab es so ein, ja, für mich einen kleinen Umschwung im Leben, eine Transformation. Ich war damals 44. War nicht einfach, muss ich sagen. Du bekommst einfach von heute auf morgen mitgeteilt, ja, dein Job, den gibt's nicht mehr ab morgen. Also deine Rolle, die verschwindet. Du kannst dir mal Gedanken machen, was du demnächst tun willst, ob das jetzt extern, intern sein wird. Ich hatte damals noch gar keine Vorstellung. Ja, und dann ist die Idee gereift und ich habe damals schon einen langen Bart gehabt. Also das war 2018 schon so das Markenzeichen auch im Handel. Der Hoodie kam später dazu. Im Handel musste man schon noch Hemden tragen. Also es war außer Casual Friday, da ging das vielleicht mal. Ich glaube Anfang der 2000er hatte ich eine Hoodiejacke, also so mit dem Slipper nach vorne. Ja, wurde nicht so gern gesehen.
Okay. Und was war dann die Idee? Ich meine, du hattest ein paar Angebote auf dem Tisch und wie bist du auf die Idee gekommen, das zu tun, was du heute tust? Und was tust du heute eigentlich genau?
Ganz am Anfang hatte ich gar kein Angebot auf dem Tisch. Und das war ja das Erschreckende, dass du innerhalb von 2 Minuten erstmal deine Rolle verlierst und dann überlegst du, what's next? Und in erster Linie denkst du da an dich selbst. Und ich sage, jetzt bist du 25 Jahre bei der Deutschen Bank gewesen. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Und 2018 war jetzt nicht so das Jahr, wo Banken, also generell die Finanzindustrie, die Sonne geschienen hat. Da gab es sehr viel Gegenwind. Und ich habe dann auch erstmal so eine Ruhepause gebraucht. Ich habe mich 2 Wochen lang auf mich selbst konzentriert, weil du musst dich finden. Das ist wie so eine Achterbahnfahrt und du saust nach unten. Du weißt aber nicht, ob es wieder nach oben geht. Und diese Resilienzphase, wie ich immer sage, da musst du möglichst schnell rauskommen. Du musst eine Idee bekommen. Du solltest eine Idee bekommen. Müssen tun wir mal gar nichts. Und ich bin in Urlaub gefahren und dann hat es einfach mal plopp gemacht beim Joggen und habe mir gedacht, die Bank wird auch bald 150 Jahre alt. 2018, 2020 wird dann die Feier stattfinden. Was machen die denn da überhaupt? Wollen wir da nicht so ein bisschen erklären, was eine Bank in der Vergangenheit gemacht hat, wo sie im Heute steht und besonders, wo geht's im Morgen hin? Also was sind die Trends und Themen von morgen? Und das war die Idee, die mir beim Joggen kam. Dann habe ich die aufgeschrieben, habe meine Frau ganz begeistert, das ist eine tolle Idee, ja. Und dann hat sie mir gesagt, meinst du, die ist wirklich so toll? Und dann hat sie gesagt, ich probiere das jetzt einfach mal und gehe zur Kommunikationsabteilung und stell das mal vor. Ich meine, ich hatte ja ich sage immer, im Sterbezimmer gesessen. Also du musst dann da gucken, wo geht die Reise für dich auch hin. Für mich war der Ausgang wesentlich näher, als irgendwas Neues in der Bank nochmal zu machen. Und dann kommst du mit dieser Idee. Ja gut, die haben nicht groß Hurra geschrien in dem Moment, aber sie war neugierig. Und das hat mir gezeigt, wir könnten an dem Ding noch ein bisschen arbeiten. Und die haben mir im Endeffekt ja auch den Input gegeben, der mir gefehlt hat. Ich komme aus dem Handel, 22 Jahre aktiv, Kapitalmarkt gehandelt, 25 Jahre dazugehört. Und dann kommst du mit einer Kommunikationsidee, die noch nicht wirklich reif ist. Und da fand ich das richtig gut, dass du in der Kommunikationsabteilung Kolleginnen gefunden hast, die gesagt haben, der macht uns neugierig, weil er bringt ja Expertise mit, der Typ. Aber kommunizieren kann er nicht wirklich, hat ja noch nicht mal einen LinkedIn-Account. Und dann, wir mussten also wirklich ein bisschen dran arbeiten. Und das hat dann auch geklappt. Also wir haben ein Jahr lang, um das abzukürzen, an diesem Projekt auch gearbeitet. Ich durfte einfach mal machen, weil diese Idee auch im Management gut angekommen ist. Die haben sofort verstanden, da geht mehr. Wir müssen draußen zeigen, was eine Finanzindustrie kann und wo die Reise hingeht. Und das bitte auch nicht spezifisch auf die Deutsche Bank ausgelegt, sondern generell. Und ich glaube im Verbund, wenn du alle Banken, Sparkassen, Raiffeisenbanken, die komplette Finanzindustrie, ich würde auch die Versicherung mit dazu nehmen, in dieses Paket mit reinholst, kriegst du ja viel mehr Leute, die einen Input für Themen geben, die in 3 oder 5 Jahren relevant sind. Und genau das gelingt und also es gelingt heute. Am Anfang wussten wir das nicht wirklich.
So wurde aus der Transformation der Bank gezwungenermaßen deine persönliche Transformation, verknüpft mit 150 Jahre Deutsche Bank. Und was ist daraus entstanden?
Ja, wir haben ja jetzt das Format in 2020 gelauncht. Das war ja so geplant, dass es zum 150. Geburtstag losgeht. Ja. Timing denkbar ungünstig. Es war März 2020 und ich bin wirklich 8 Tage vorher ausgebremst worden, weil die Pandemie kam und du konntest nichts mehr machen. Wir hatten ein paar Filme natürlich vorbereitet, damit du schon die ersten paar Wochen überbrücken kannst. Das hat uns eiskalt erwischt. Also mich hat es eiskalt erwischt und ich saß dann wirklich im März in meinem Homeoffice und habe überlegt, wie kannst du das Ding jetzt noch retten? Geht das den Bach runter? Die Storys waren aber so interessant und wichtig, dass wir gesagt haben, wir legen jetzt im August los. Es war ja alles vorbereitet. Du musst einfach nur den Startknopf drücken und so what, wenn es nicht funktioniert, dann ist das Ding eben per Ende des Jahres wieder platt, wenn es keiner guckt und keiner Interesse hat. Ja, und dann mein LinkedIn-Account war ganz gut, das hatte ich ja dann mittlerweile schon. Und es gab das Corporate-Account für die Expedition Finance und ich hatte auch ein privates mir angelegt. Und das Private habe ich natürlich genutzt, um so ein bisschen Feuer zu geben in die Corporate-Ecke, weil es ist ja immer so, Corporate-Content wird ja nicht so häufig gesehen. Und das habe ich sehr schnell festgestellt. Dann habe ich mich mit den LinkedIn-Mechanismen beschäftigt. Ich glaube, wenn du von der Börse kommst, analysierst du jeden Markt. Und diesmal war es halt der Social-Media-Markt. Ne? Also LinkedIn kriegen wir auch hin.
Okay, also die Expedition Finance hatte so ihren Startgedanken mit 150 Jahre Deutsche Bank. Und du hast Videos produziert, die Transformationsthemen erklären oder Digitalthemen erklären. Das genau. Ist, glaube ich, der Punkt. Ne?
Das war der Beginn war einfach, die Themen und Trends von morgen zu beleuchten, die eine Finanzindustrie verändern könnten. Und Anlass war das Jubiläum der Deutschen Bank, 150 Jahre. Wobei wir keine Werbung machen. Wir wollten diese Themen sehr neutral nach außen darstellen, damit wir möglichst viele Menschen auch in die Diskussion mit reinführen. Weil wenn du jetzt draußen sagst, wir bei der Deutschen Bank, wir machen das und wir machen das ganz toll, dann blendest du ja aus. Das ist eine Marketing- oder eine Werbeaktion, die du so nicht sehen willst oder hören willst. Und wenn du aber snackable Video-Content machst, was erklärst mit einem tollen Storytelling und die Leute sagen, ich fühle mich abgeholt und ich kann mich einbringen, ist das ein riesengroßer Benefit, weil du die Leute abholst, mit einbindest und dann kann sich was entwickeln, weil du diese Ideen, die kommen, einbauen kannst und sagst, wir treiben sie voran. Und stell dir mal ein Zukunftsthema vor, das noch entwicklungsfähig ist. Und Leute kommen und sagen, na, ich sehe da ein Problem, das ist für mich noch unrund. Dann sage ich, wunderbar, die erste Ecke, die du erkennst, die kannst du noch schön rundschleifen, weil daran kannst du arbeiten. Wenn das Ding jetzt 3 Jahre weiterreift und die Person dann sagen, naja, hätten wir vor 3 Jahren schon verändern können, dann wird so ein Ding nicht fliegen. Wenn du also sehr früh die Möglichkeiten hast, über ein Thema zu diskutieren und auch genau erkennst, wo der Haken liegt, ist das viel besser. Du wirst viel schneller die Dinge vorantreiben.
So aus der heutigen Perspektive, hattest du damals dir Ziele gesetzt für dieses Format, KPIs definiert, was man ja so im Corporate-Umfeld auch ganz gerne mal macht, um die Erfolgsmessung zu betreiben. Würdest du aus der heutigen Perspektive sagen, dass diese Ziele erreicht worden sind?
Es gab am Anfang keine KPIs. Wir haben einfach mal ausprobiert, wie funktioniert das da draußen. Du musst dir das wie so eine grüne Wiese vorstellen. Das Format gab es in dieser Form noch nicht. Wir haben das einfach mal gemacht und haben abgewartet, wie wird die Reaktion im Markt sein. Sie war positiv, würde ich sagen. Also es hat mit wenigen Followern angefangen. Ich meine, wenn du bei 0 anfängst, ist das so, dann hast du mal 100, dann hast du 200. Das ging relativ schnell Richtung 1000, weil das hat sich auch ein bisschen in der Bank rumgesprochen. Aber es sollte sich auch nach außen fortsetzen. Ich wollte ja nicht nur für intern die Bespaßung machen und Information. Wir wollten nach außen auch zeigen, was ist da machbar. Und dann ist LinkedIn natürlich eine ideale Plattform, weil du ja durch ein Like oder durch einen Kommentar in den Feed von anderen Menschen wieder reinkommst. Also es hat sich sehr, sehr schön und schnell ausgebreitet. Du hattest relativ früh eine gute Community bekommen. Und KPIs, die ersten 3 Jahre, halte ich in den Sachen für Unfug. Das ist wie bei einem Startup. Du musst einfach mal schauen, wie läuft's an. Und du musst auch relativ schnell korrigieren können und sagen, wir weichen dann eben mal vom ursprünglichen Plan ab. Du hast eine Idee, aber ich wusste nicht, ob das wirklich funktionieren wird. Ich bin im Nachgang positiv erstaunt darüber, bin aber auch, naja, ein bisschen bestätigt worden in meiner Einstellung, dass ein Corporate-Account eben nicht ganz so gut läuft wie ein persönliches Account. Wir sind zeitgleich gestartet und ich habe doppelt so viele Follower wie auf dem Corporate-Account. Ja, ich poste vielleicht auch ein bisschen mehr auf dem privaten Account, auf dem persönlichen, aber trotzdem führt es zum Content der Bank hin, den ich ja herstellen darf und sorry, der muss geguckt werden, weil der ist einfach gut.
Also, du nutzt LinkedIn als deinen Hauptkanal, um diese Videos, die du produzierst, zu dem Thema Transformation, Digitalisierung zu transportieren und du hast neben dem Corporate-Kanal zu Expedition Finance deinen persönlichen Kanal. Wie verträgt das eine Bank wie die Deutsche Bank, dass da plötzlich Corporate und Privates ja ein Stück weit auch vermischt werden?
Ach, das funktioniert ganz gut, da wir ja Themen und Trends aus der Zukunft angehen und es werbefrei ist. Also ich stelle ja nichts von der Bank direkt vor. Ich rede ja auch nicht im Namen der Deutschen Bank, sondern der Expedition Finance Kanal, der zeigt eben, was könnte draußen so passieren. Das ist ein Wissensformat und das haben wir auch als Wissensformat, als Marke eintragen lassen, was sehr schön ist, weil dann darfst du auch keine Werbung machen. Du solltest das tunlichst vermeiden, weil das einem Wissensformat auch nicht gerecht wird. Entweder machst du Wissen oder du machst Werbung. Für eines der beiden Ws musst du dich eben entscheiden. Und mein eigener Kanal dient hinten dran, ein bisschen mehr zu erzählen. Stell dir vor, du gehst zu einem Dreh und du machst ein schönes Bild und sagst, ich war bei Firma XY oder ich habe was entdecken können und dann postest du darüber und sagst, in ein paar Wochen kommt da ein Clip dazu und 5 Wochen später kommt dieser Clip. Und dann kann ich den Link aus dem Corporate-Kanal einfach nochmal in die Kommentarspalte von meinem Post von vor 5 Wochen reintun. Und dann hast du ja schon einige Kommentare, Reaktionen. Diese Menschen, die auf den Post vor 5 Wochen reagiert haben, bekommen auf einmal eine Mitteilung. Oh, der Film ist da. Und dann schauen die auch mal auf deinen Kanal. Und wenn dein Content für gut erachtet wird, klicken die Leute auch mal auf die Glocke, folgen. Wir haben ja nur einen Clip pro Woche. Ich denke immer, es ist ganz gut, sich mal 5 Minuten pro Woche aufzuschlauen. Besonders, ich mache es jetzt auch nicht zu kompliziert. Wir haben ja auch Sommerferien, Herbstferien, diesmal Osterferien oder Weihnachtsferien. Das sind 40 Clips im Jahr. Mal 5 Minuten und du erfährst wirklich viel.
Aber was ich spannend finde, ist, du bist ja nun gesetzt, sag ich mal, mit der Expedition Finance. Du darfst auch als Absender der Bank als Privatperson Content verbreiten, den Link herstellen zur Bank. Jetzt ist die Deutsche Bank wie die meisten Banken ja stark beaufsichtigt, stark reguliert. Ich stelle mir das komplex vor, dahin zu kommen, dass Mitarbeiter als Corporate Influencer auftreten für die Bank. Wie ist denn das hier im Haus geregelt? Darf da jeder anfangen, über Bank-Content oder sein Arbeitsumfeld Posts abzusetzen auf LinkedIn?
Nein, das wäre auch fatal. Wir haben natürlich eine Social Media Guideline, an die auch ich mich halten muss. Und wenn du Texte für die Bank herausgibst, unterliegen diese immer einem Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, ein Content, der von der Bank schon published ist, kannst du ja jederzeit auf deinem privaten oder persönlichen Account sharen. Das ist kein Problem. Das ist ja eine Information, die schon approved rausgegeben wurde. Das heißt, dieses Recycling von Content ist überhaupt gar kein Problem. Und das, was ich außenrum auf meinem persönlichen Account erzähle, was ich so den ganzen Tag über mache, ist genau in einer Grenze drin, wo ich sage, es gibt Dinge, über die redest du nicht. Und das ist nicht mein Beritt, über eine Strategie zu reden. Ich rede auch nie über Zahlen der Bank, weil das ist ja auch losgelöst, das ist ja ein Wissensformat. Und du redest natürlich nicht über Kundschaft. Das geht nicht.
Aber das, was du tust auf deinem privaten Kanal, zahlt am Ende des Tages auch auf die Bank ein. Das ist das, was man als Corporate Influencer versteht am Ende des Tages, richtig?
Das ist richtig. Und da bin ich auch der starken Meinung, da muss es einen gewissen Freiraum geben. Das sind zum Beispiel meine privaten Posts, also mein persönliches Account gehört mir. Und das muss man auch immer sehen, das ist gesetzt. Das ist dein persönliches Account. Das gehört nicht deinem Arbeitgeber. Und ich würde das auch falsch empfinden, wenn ich jetzt Dinge für meinen Arbeitgeber posten müsste. Das müssen ist, dann bist du schnell eine Litfaßsäule. Also ich entscheide für mich, welche Themen ich nehme und zu meiner Expedition hinführe. Denn da halte ich die Themen für sehr, sehr interessant, dass die Audience draußen etwas lernen kann. Andererseits habe ich natürlich auch mal Themen, die abweichen davon. Das zeigt aber auch, du arbeitest in der Finanzindustrie, aber du hast auch noch andere Interessen. Meistens gelingt es mir ja, diese Brücke zu bilden und irgendwie was einzubauen. Also dann kommt immer so ein Vergleich. Das ist aber auch, wenn du 24 Stunden im Kopf irgendwie an die Bank denkst, läuft das nicht anders. Du hast immer einen Bezug zum Finanzthema. Und ja, ich habe auch ab und zu mal so einen Freitags-Fun-Post drin. Manche Leute finden es gut. Einige sagen auch, nee, jetzt weicht der vom Thema ab. Ich finde, das ist einfach, du musst auch mal Mensch bleiben, du darfst also jeden fünften Post, der darf auch mal ein bisschen lockerer sein.
Ohne es jetzt wissenschaftlich zu betreiben, haben wir, glaube ich, das Wesen eines Corporate Influencers gerade einmal abgesteckt, wie die Zusammenspiele sind zwischen dir als Person und der Bank. Aber nochmal vielleicht als kleine Zusammenfassung, wie würdest du Corporate Influencing umschreiben? Was steckt da für dich drin?
Das wird jeder anders betrachten und das kommt immer auf das Konzept an hinten dran. Wir haben ja kein offizielles Corporate Influencing und das wurde bei mir auch nie offiziell gesagt. Das ist die Außenwahrnehmung, die auf mich eintritt und das musst du annehmen. Also dieses Wort Influencing halte ich ja für gruselig, weil du willst ja dieses Beeinflussen, das hat für mich einen absolut negativen Touch. Für mich heißt es mehr so Insights, also wirklich Einblicke zu geben, was ist machbar. Und zwar sind das die Themen, die eben eine Bank oder eine Finanzindustrie beschäftigen. Du willst ein Interesse für das Thema wecken, weil das ist ja so enorm wichtig, dass Finanzthemen, besonders Finanzbildung, Finanzwissen gefördert wird und endlich mal ein bisschen in den Fokus rückt für einige Leute. Es wird gut tun, ein bisschen mehr finanzielle Selbstentscheidung treffen zu können. Das würde mich freuen. Und das Influence selbst, das gefällt mir nicht ganz so gut. Das I könnte ich anders formulieren. Also wie gesagt, Insights und Interesse wecken und vielleicht auch Inspiration.
Okay, verstehe. Wenn ich heute, sage ich mal, arbeite in der Kommunikation einer Bank und ich möchte ja den Jürgen Schmidt ein Stück weit kopieren. Was wären denn die Voraussetzungen, die ich da schaffen müsste in meiner Organisation?
Ach, kopieren ist irgendwie, da musst du selbst was schaffen. Ich glaube, dass jedes Programm komplett unterschiedlich ist und du musst eine Eigenständigkeit reinbringen. Ich finde kopieren oder ich möchte so sein wie eine andere Person total komisch und strange, weil du bist ja du selbst und du kannst deinen eigenen Spirit reinbringen. Das heißt, wenn du eine gewisse Passion für das Thema hast, wirst du auch ein Alleinstellungsmerkmal bei dir finden, wo du sagst, das kann ich besonders gut, das ist jetzt cool. Also musst du ja keinen Bart wachsen lassen oder einen Hoodie anziehen und kopieren. Das wäre komisch. Ich würde mich freuen, wenn es noch mehr Formate gibt, die sogar eine Abwechslung bieten, Weil dann können die Leute entscheiden, wo sie auch sich noch mehr Info holen und wo sie es einfach besser finden. Eine breitere Auslegung wäre viel, viel schöner, noch mehr von diesen Typen zu bringen, auch fachlich. Ich kann mir das super gut vorstellen, dass es Menschen gibt, die in der Nische ihr Fach super rüberbringen könnten. Ich bin ja ein bisschen breiter aufgestellt und zudem bin ich ja nicht in der Kommunikation, ich bin im Marketing angesiedelt.
Okay, also Corporate Influencing, das höre ich so ein bisschen raus, um mal diesen Begriff weiter zu verwenden, kann auch dazu dienen, hochspezialisierte Themen in die Öffentlichkeit zu tragen. Also die Personen, die sich gerade im B2B-Bereich mit einem spezialisierten Thema auseinandersetzen, können ja dann auch über ihr Thema, gerade über die sozialen Medien, kommunizieren und sich eine gewisse Audience schaffen, eine spezielle Audience schaffen, die vielleicht aus der Marketingabteilung in der Breite gar nicht erreichbar ist, richtig?
Wichtig ist, dass du dein Ego zurückstellst und das Thema nach vorne bringst. Und das sehen wir ja da draußen öfter. Es geht um die Person und dann ist der Content irgendwie, ich sage mal, dünn wie Carpaccio, kannst du durchgucken. Ja. Mir wäre es andersrum viel lieber, wenn du ein starkes Thema hast. Die Person hinten dran wächst damit. Und sei doch in der Nische. Das, was du kannst, zeigst du nach außen. Und dann kommt da richtig gut was bei rum. Also wenn ich jetzt Spezialist für ein Thema bin, Spezialistin, gehe ich mit diesem Thema nach außen und du wirst genau die Leute finden, die dieses Thema gut finden. Und dann unterstützt du dich auch gegenseitig. Du postest nicht nur, du reagierst nicht nur, sondern du gehst auch bei den anderen Leuten in ihre Posts rein. Das heißt, du nährst dort das Thema, du kannst Input geben, dadurch kommen auch Leute wieder zu dir. Das heißt also, hier bildet sich eine richtig gute Community. Und ich finde, manchmal ist es besser, du hast weniger Follower, aber die richtigen, anstatt dass du so eine breite Masse bespielst. Also wenn ich da draußen sehe, ich habe 2 Millionen Follower auf TikTok, schön. Nur was kommt denn am Ende wirklich dabei rum? Während du auf LinkedIn in der B2B-Plattform selbst mit wenigen Followern eine super hohe Qualität liefern kannst. Und da reden wir um Impressionen, die vielleicht im Tausender, Zehntausender Bereich liegen. Vielleicht sind es auch mal 100.000. Das ist eine Menge, was du damit bewegen kannst. Da erreichst du ganz, ganz viele Leute und kannst dein Thema nach außen präsentieren. Und ich stelle mir das immer so vor, wenn du Spezialistin in einem der Fachgebiete bist und du arbeitest einen Großteil deines Tages daran, ganz tolle Ergebnisse rauszubringen. Mach sie sichtbar. Nimm dir 5 oder 10% des Tages. Schreib darüber, hol dir noch Input von außen, du wirst sichtbar und du wirst sehen, die Leute sehen dich, die sehen das Produkt, die sehen auch die Company dahinter und sagen, cool, damit wollen wir uns beschäftigen.
Also die intrinsische Motivation jedes Einzelnen ist da wichtiger als das Corporate Program, das da aufgesetzt wird und, sag ich mal, Regeln definiert, Leitplanken definiert und die Menschen versucht zu motivieren. Die intrinsische Motivation nehme ich bei dir mit, ist es, was dazu führt, dass die eigenen Themen, die Themen des Geschäftsbereiches beispielsweise nach vorne kommen, über die sozialen Medien transportiert werden und wahrgenommen werden.
Für mich ist das eindeutig Finanzwissen, Finanzbildung. Ja, hier in der Bank haben wir ja jede Menge davon. Selbst ich konnte ja 25 Jahre Kapitalmarkterfahrung aufbauen. Kann ich nicht immer in jedem Clip weitergeben? Ja, es gibt Themen, wenn das börsenlastiger wird, dann bin ich immer sehr gerne dabei. Das macht einfach Freude, wenn du an der Börse mal wieder drehen kannst. Ich habe jetzt demnächst auch wieder ein schönes Thema. Da geht es um tokenisierte Anleihen. Das ist ja dann genauso mein Ding, wo ich sage, so ein bisschen Heimat spielt dann wieder mit.
Ja gut, aus der Sicht einer Kommunikationsabteilung will man natürlich auch gerne mal die Kontrolle behalten. Ne? Dass du das Thema schön findest, ist das eine. Aber passt es vielleicht zu den anderen Zielen? Das andere Thema, wie geht ihr denn damit um?
Also ich habe einen Redaktionsplan für mich erstellt und den stimme ich auch mit meinem Chef ab. Und das Schöne ist, dass ich schon eine gewisse Freiheit auch bekommen habe. Weil wenn du auf eine Expedition gehst, Expedition Finance, dann weißt du nicht, was du vorher entdeckst. Das kann grob sein, du gehst mal nach draußen und du möchtest einfach auch neue Themen. Das Schöne ist, wenn wir unterwegs sind, die Storys finden uns. Und dann kriegst du wieder was Neues angetragen. Und sobald du den Trigger bei dir spürst, das könnte reinpassen, nimmst du das natürlich. Und das ist das, was wir an Inspiration draußen bekommen, auch weitergeben können für die Community. Wir wollen auch damit überraschen. Und wenn ich jetzt so einen ganz straffen Plan hätte und würde zum Beispiel nur Produkte der Bank anbieten, das könnte ich gar nicht. Das ist mir auch zu werblich. Ich möchte eher den Mechanismus hinten dran verstehen. Ich möchte den Weitblick besitzen und draußen mir einfach auch mal ein Thema suchen, das mich selbst persönlich triggert, und frage mich dann, was könnte da eigentlich passieren in der Finanzindustrie? Welchen Impact könnte das haben? Auch gesellschaftlich. Und ist doch gut, wenn ich Fragen habe, da kommt die Community ins Spiel und dann hast du eine gute Diskussionsgrundlage.
Nun planen wir ja in der Finanzindustrie immer ganz gerne mit Netz und doppeltem Boden. Also wir versuchen auch immer, sag ich mal, die Eventualitäten, wenn was schief geht, mit zu betrachten. Was passiert denn bei euch, wenn der Shitstorm kommt?
Ich hatte noch keinen. Also es gibt natürlich immer auf dem persönlichen Account gibt es immer mal so ein bisschen komische Antworten. Ja, wie gehe ich damit um? Do not feed the trolls, sage ich mir immer. Also das ist komisch. Du merkst dann, wenn du einmal antwortest, es kommt nochmal ein komischer Satz dahinter, dann kannst du gleich aufhören, die Leute auch blocken. Auf dem Corporate-Account stelle ich das sehr selten vor. Also es gibt eine gute Kinderstube auf LinkedIn. Das finde ich auch sehr gut, weil du ja auch mit Klarnamen agierst. Es gibt immer mal wieder Leute, die stören wollen, die vielleicht einen unpassenden Kommentar machen. Lasse ich dann teilweise auch stehen oder ich lösche es, wenn es beleidigend wird, musst du sogar löschen. Wenn jetzt ein Shitstorm kommen würde, wüsste ich grob mit umzugehen, könnte mir aber auch Hilfe holen. Also ich würde dann, bevor ich was Unbewusstes mache, erstmal sacken lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und nicht aus einer Emotion direkt irgendwas zurückliefern. Wäre uncool. Da bin ich auch mit meinem persönlichen Account sehr nah dann an der Bank dran. Und ich weiß, es gibt dann so diesen Effekt, viele Leute sagen, das ist doch der Jürgen von der Deutschen Bank. Das ist aber ein persönliches Account, da muss man aufpassen. Ich rede auch nicht im Namen der Bank.
Okay, verstehe. So, mit Blick auf das Ende unseres Gespräches würde ich gerne mit dir nochmal den Blick in die Glaskugel werfen. Was die Social-Media-Kanäle angeht, wir haben sehr viel über LinkedIn gesprochen jetzt. Es gibt natürlich noch andere Plattformen, die benutzt du bewusst nicht, habe ich rausgehört. Also ich spüre auch auf LinkedIn inzwischen eine gewisse Sättigung, also zumindest bei mir persönlich, ne, dass man deutlich weniger macht. So in der Corona-Zeit hat man viel, viel mehr gemacht. Jetzt kommen andere Themen ins Spiel. Wie siehst du denn die Zukunft der unterschiedlichen Plattformen, auch im Wettbewerb um Nutzerinnen und Nutzer untereinander?
Wir haben es ja ganz klar für LinkedIn entschieden, weil es eben der B2B-Kanal ist, auch mit Klarnamen. Das hat mir bei den anderen Kanälen ein bisschen gefehlt. Also Insta ist auch für mich schöne Bilder posten, Erlebnisse draußen. Das möchte ich, das nutze ich privat, da möchte ich gar nicht so wirklich Business drüber sehen. Also auch über einen Corporate da was zu bekommen, ich wüsste nicht, wieso ich folgen sollte, weil das ist doch eher ein Freizeitvergnügen. TikTok nutzen meine Kinder, sehe ich bedenklich. Das ist meine Ansicht dazu. Schnell scrollen, Inhalte im Sekundentakt weiter scrollen, da habe ich nichts mitgenommen. Für mich zählt ein gutes Storytelling, sich auch mal mit einer Sache 3-4 Minuten beschäftigen, wenn du darüber mitreden willst. Deswegen war LinkedIn auch von der Möglichkeit, Videos zu senden, für mich dann der Ansatz gewesen. Ja, es gibt Leute, die steigen nach 30 Sekunden aus, vielleicht auch sogar schon früher. Aber wenn du dich für ein Thema interessierst, bleibst du dran. TikTok ist mir zu schnelllebig gewesen. Twitter, also heute X, hatten wir ganz am Anfang mal was versucht, wollte ich nicht weiter bespielen. Und YouTube ist für mich ein Ablagekanal. Da kann ich also meine Filme natürlich noch mal auf die Expedition Finance parken. Für alle Leute, die jetzt kein LinkedIn benutzen, sind gar nicht mehr so viele, die können auch gerne noch mal auf YouTube reinschauen. Für mich aber jetzt nicht das, was ich aktiv bewerbe. Das ist wirklich, da finde ich einfach alle Clips. Und dann, ich weiß jetzt nicht, ob du dir einen gemütlichen Sonntagnachmittag machst und Expedition Finance Videos anschauen willst. Du kannst es gerne machen.
Super, Jürgen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für deine Einblicke und ja, viel Erfolg noch.
Dankeschön.
Und damit endet diese Folge auch schon wieder. Danke, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie Spaß beim Zuhören hatten, freue ich mich über eine positive Bewertung oder eine Empfehlung. Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt, ist ein Podcast der Gruppe Deutsche Börse.